Es hat selten eine Kindergeschichte gegeben, wo ich so zugestimmt habe. Nur das mit dem geduldigen Warten und sich so ein bisschen zurückhalten, das muss ich noch üben. Mehr als 6 Jahre hatte das bei den beiden im Mittelpunkt gestanden. Ihr Kinderwunsch. So lange Nachwuchs erhofft, ersehnt, so lange gewartet. Und dann wurde sie endlich schwanger. Nach Monaten des Hoffens und Bangens wurde er dann geboren, Manfred. Der Anfang einer richtigen Familie. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Zeilen des berühmten Dichters Hermann Hesse aus dem Gedicht Stufen. Manfred, der erste und einzige Sohn seiner Eltern, hat das Einfluss auf ihre Haltung ihm gegenüber? Ja, alles Erste im Leben prägt sich uns als besonders bedeutungsvoll ein. Er ist das Ende ihrer Kinderlosigkeit. Mit ihm beginnt ein neuer Abschnitt in ihrem Leben. Ihm wollen sie alles geben, was sie zu geben haben. Mit ihm kommen allerdings auch die Erwartungen, besonders die seines Vaters. Manfred soll vollenden, was er begonnen hat. Er soll verwirklichen, was seinem Vater nicht gelungen ist. Es sind viele Erwartungen, die das erste Kind zu erfüllen hat. Je dringlicher Eltern sich Nachwuchs ersehnen, desto weniger sind sie in der Lage, die Kinder freizulassen. Das scheint am stärksten zu gelten für das erstgeborene Kind. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte berichtet, und er beruft sich dabei auf eine Umfrage bei fast 10.000 Müttern, die meisten Mütter erwarten, mein erstes Kind soll am erfolgreichsten sein. Und was tun sie folglich? Bewusst oder unbewusst? Sie üben auf das erstgeborene Kind einen besonderen Druck aus. Eltern setzen das erstgeborene Kind stärker unter Druck als dessen Geschwister. Von wegen Zauber, der uns hilft zu leben. Der Erstgeborene soll den Familiennamen weitertragen. Er soll die Familientradition fortsetzen, soll vielleicht einen bestimmten Schulabschluss machen, soll einmal den Hof übernehmen oder das Geschäft. Erwartungen. Liegt hier nicht ein generelles menschliches Problem verborgen? Und im Religiösen? Religiöser Erwartungsdruck? Ja, auch. Mein Kind soll sich taufen lassen und Adventist werden. Es soll so glauben, wie ich glaube. Es soll vielleicht in der Gemeinde mal eine bestimmte Aufgabe übernehmen. Es soll einen Partner heiraten. Da rede ich ihm nicht rein. Hauptsache, der Partner entspricht dann meinen Vorstellungen. Mein Kind soll. Erwartungsdruck. Und dann kommen die Festlegungen. Du hast das so und so zu machen. Kennen wir, oder? Nur ein Beispiel von vielen. Ich erinnere mich noch, da muss ich so 5 oder 6 gewesen sein. Als Musterknabe sollte ich gelten in der Gemeinde. Und entsprechend hatte ich dann die Geschwister zu begrüßen. Wie machte man das damals? Mit einem Diener. Und dann wurde geübt zu Hause, wie tief der Diener zu sein hatte. Mir war das so verhasst. Dieser scheußliche Diener. Er war sicherlich auch Symbol für meine Haltung meinem Vater gegenüber. Gebückt und möglichst tief unten. Dürfen wir so über Kinder verfügen? Dürfen wir sie für unsere Interessen einspannen? Sie vielleicht sogar opfern dafür? Mir fällt da ein Buchtitel ein, Unsere Kinder, unsere Zukunft. Sicherlich ein sehr gutes Buch, aber ich bin so an dem Titel hängen geblieben. Haben unsere Kinder unsere Zukunft zu sein? Ist die Zukunft wirklich unsere oder nicht vielmehr ihre? Sollen sie in unsere Fußstapfen treten, oder nicht vielmehr ihre eigenen Wege finden? Mit all diesen Fragen hat auch die Geschichte zu tun, um die es heute gehen soll. Es ist eine Geschichte des Anfangs. Wir finden sie in 1. Mose 22, traditionell genannt die Geschichte von der Opferung Isaaks. Ich habe im letzten Frühjahr bei euch eine Predigt zu diesem Text gehalten, mit einer zweiten Sicht neben der traditionellen. Heute wage ich einen dritten Blick auf diese Geschichte, wieder anders, mit einer anderen Herangehensweise, mit einem anderen Ergebnis und hoffentlich mit neuen Einsichten für unser Leben. Wisst ihr, wenn ich gefragt werde, welche Lesart ist denn jetzt die richtige? Die erste oder die zweite oder die dritte? Meine Antwort, alle drei. Und jede weitere, die uns auf etwas aufmerksam macht, das wichtig ist für unser Leben. Ich habe gemerkt, dieser Text fordert mich heraus. Immer noch. Diese Geschichte, sie stellt uns Fragen. Was passiert da mit Abraham? Und was passiert mit Isaak? Was heißt eigentlich opfern? Sollte er ihn wirklich töten? Wenn man eine Predigt hält, dann muss man sich vorbereiten. Und dabei habe ich eine Menge gelernt. Dafür bin ich dankbar. Viel gelernt habe ich von Benno Jakob, dem großen jüdischen Bibelkommentator, ein deutscher liberaler Rabbiner, der zuletzt in Dortmund lehrte. Isaak, als leiblicher Sohn von Abraham und Sarah, der Erstgeborene und der Einzige. Wie war das mit den Erwartungen, mit dem Erwartungsdruck? War das nicht ganz ähnlich wie bei uns heute? Ich bin mir sicher, es war genauso. Aus Isaak sollte mal was werden. Er sollte fortführen, was Abraham begonnen hatte. An Isaak hingen die ganzen Erwartungen Abrahams. Seine ganze Zukunft hat er an diesen einen Sohn gehängt. Sein Sohn, die Erfüllung der großen Verheißung Gottes. Ein enormer Erwartungsdruck. Abraham, der große Vater, oder soll ich sagen, der übergroße Vater, mit all seinen Erwartungen, seinem Plan für die Zukunft, seinem Weg. Wenn wir diese Geschichte so lesen, dann wird der Weg der beiden nach oben zum Symbol. Zum Symbol für das ganze Festgelegtseins Isaaks, für seine Gebundenheit, Symbol für seine Unterdrückung. Der Text macht das an verschiedenen Stellen deutlich. In Vers 5, ich und der Knabe werden gehen. Isaak festgelegt auf den Weg seines Vaters. Dann steht da mehrmals und gingen die beiden miteinander. Auf welchem Weg? Auf dem Weg, der Weg Abrahams ist. Isaak hat genau diesen Weg zu gehen. Und dieser Weg macht auch sehr deutlich die Belastung Isaaks. In Vers 6 heißt es, Abraham nahm das Holz und legte es auf seinen Sohn Isaak. Mehrere Übersetzungen formulieren, Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und lud es seinem Sohn Isaak auf. Die Belastung mit dem Holz auf den Schultern, Symbol für die Belastung Isaaks durch die Erwartungen seines Vaters. Und schließlich, Abraham band seinen Sohn Isaak. Auch im übertragenen Sinne ist Isaak gebunden. An das, was Abraham von Gott verstanden zu haben glaubt, gebunden an seine theologische Sicht, an seine Erkenntnis, die bindend festgelegt ist. Diesem Abraham steht ein Sohn gegenüber, der so ganz anders ist. Geduldig und nachgiebig, ein eher passiver Mensch. Er fragt seinen Vater zwar nach dem fehlenden Opfertier, ja, der gibt ihm aber eine ausweichende Antwort und er hakt nicht nach. Einer, der sich ohne Widerstand einfach binden lässt auf dem Altar. Hätte sich dieser Isaak zu einer eigenständigen Persönlichkeit entwickeln können? Wo bleibt da sein eigenes Leben, sein Weg, sein Lebenswerk? Isaak hat später die Brunnen, die sein Vater gebaut hat und die die Philister zugeschüttet hatten, wieder ausgegraben. Das gilt als seine Hauptleistung. Er hat also das lebendige Wasser wieder zugänglich gemacht. Er hat das Werk seines Vaters fortgeführt. Aber eigene Brunnen gegraben hat er wohl nicht. Die Chance, sein eigenes Leben zu leben, eher gering. Wollte Gott das so? Wollte Gott das nicht vielleicht ganz anders? Ich glaube, Gott will keine Menschen, die eine Kopie sind, eine Kopie des Lebensentwurfs der Alten. Deshalb macht er sich für Veränderung stark. Diese Geschichte ist eine Geschichte, wo Gott sich für eine radikale Veränderung stark macht. Und doch ist die Formulierung im Text so unscheinbar, leicht zu überlesen. In Vers 2 sagt Gott, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria. Dieses Geh, im Hebräischen steht da Lech Lecha. Diese beiden Wörter sind für mich zum Schlüssel geworden für diese ganze Geschichte. Lech Lecha, was heißt das? Eigentlich müsste man das übersetzen, geh für dich oder geh zu dir. Lech lecha, geh zu dir. Geh für dich allein. Geh auf den Weg, der dir alleine gehört, und lerne loszulassen. Geh den Weg, der Befreiung deutlich macht. Lech Lecha, ein Befreiungsruf ist das. Dieses Lech Lecha, wo kommt das vor in der Bibel? Nur zweimal. Und beide Male bei Abraham. Das erste Mal in 1. Mose 12, Vers 1. Und Jahwe sprach zu Abraham: Lech Lecha, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham lebt in Haran. Und Haran ist der Name seines verstorbenen Bruders. Gott sagt, ich will deinen Namen groß machen. Aber in Haran geht das nicht. Haran steht für deinen verstorbenen Bruder. Und Haran ist die Stadt, in die dein Vater zog, ein Götzendiener. Haran steht für deine Vergangenheit, für alles, was dein bisheriges Leben bestimmt hat. Der Name Haran ist besetzt. Da kannst du keinen Namen haben. In diesem Land kannst du nichts werden. Da wird es immer nur heißen Haran, Haran, Haran. Deshalb musst du deine Vergangenheit verlassen. Geh raus da, Lech Lecha. Lass dein bisheriges Leben, lass deine Vergangenheit hinter dir und brich auf. Geh zu dir, werde du selbst. Der Befreiungsruf Gottes. Lerne, die Vergangenheit loszulassen. Rabbi Sussia erklärt das so: Gott sprach zu Abraham, Lech Lecha. Abraham, geh aus der Trübung, die dein Vater dir angetan hat. Danach geh aus der Trübung, die deine Mutter dir angetan hat. Danach geh aus der Trübung, die dein Heimatland dir angetan hat. Und ich ergänze an dieser Stelle: Danach geh aus der Trübung, die vielleicht die Gemeinde dir angetan hat. Erst dann vermagst du in das Land zu gehen, das ich dir zeigen werde. Hermann Hesse: Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne. Wohlan, denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Und dann das zweite Lech Lecha: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und Lech Lecha, geh. Auch dies ein Befreiungsruf. Werde du selbst, nicht nur dadurch, dass du das loslassen lernst, was dich bindet, auch dadurch, dass du das loslassen lernst, was du bindest, was du in allen Lebensbereichen darauf festlegst, deine Zukunft zu sein, dein Sohn. Es geht nicht anders als mit diesem harten Schnitt. Löse dich nicht nur von deiner Vergangenheit, löse dich auch von deiner Zukunft. So, und jetzt haben wir ein Problem. Opfere deinen Sohn zum Brandopfer. Ist das etwa Befreiung? Opfere ihn, hebräisch Allah, zum Brandopfer Ola. Was bedeutet das? Es gibt zwei Möglichkeiten, die Worte Gottes zu verstehen. Einmal opfertechnisch. Allah, opfere ihn zum Ola, zum Brandopfer. Kann Gott das so gemeint haben? Erst dieser Befreiungsruf Gottes, Lech Lecha, und dann das? Und außerdem, Gott selbst hat doch gesagt, Menschenopfer, ein Greuel ist mir das. Ich hasse das. Ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Ein Verbrechen, das meinen Namen besudelt. Und dann diese Aufforderung? Die Abscheu Gottes vor Menschenopfern ist so grundlegend, dass es Abraham gewusst haben muss. Ihm hätte klar sein müssen, opfertechnisch kann das nicht gemeint sein. Bleibt nur noch die zweite Verstehensmöglichkeit, nämlich der ursprüngliche Wortsinn. Allah, von der Wurzel La'alot, hinaufsteigen, aufsteigen. Das ist das, was nach oben gebracht wird. Und das Ola ist dann nicht das Brandopfer. Im ursprünglichen Wortsinn heißt Ola das, was du Gott darbietest, das, was du Gott weißt. Lech Lecha, zieh mit ihm hinauf, Allah, und weihe ihn mir, Ola. Entlasse ihn aus deiner Verfügungsgewalt, lerne loszulassen. Das war Gottes Absicht. Geh den Weg, der Befreiung deutlich macht. Lech Lecha. Was macht Abraham? Dieser alte Mann, der jahrzehntelang auf Nachwuchs gewartet hat, gehofft hat, zusammen mit seiner Frau, endlich Eltern geworden, er mit 100, sie mit 90. Er unterliegt einem furchtbaren Missverständnis. Wie tragisch ist das? Er meint plötzlich von Gott den Auftrag bekommen zu haben, diesen Sohn zu schlachten. Lass das sein, Abraham. So ist das nicht gemeint, möchte man ihm zurufen. Aber nein, er macht sich dran, das, was er für den Auftrag Gottes hält, umzusetzen, ohne Wenn und Aber. Er verrennt sich da und das in voller Glaubenstreue. Hätte Gott dem Abraham nicht einfach sagen können, lass ihn frei, ich will nicht, dass du ihn schlachtest? Abraham war womöglich so besessen von seiner Idee, dass es spitz auf Knopf kommen musste, damit er es kapiert. Meine Lieben, das Aussteigen aus dem Zwang ist schwer. Es geht um Leben und Tod. Es geht um das Leben von Kindern. Darum, alle Hoffnungen und Visionen aufzugeben. Darum, zurückgeworfen zu sein auf sich selber. Manchmal muss einem der Engel das Messer aus der Hand schlagen, damit das gelingen kann. Lech Lecha, der Befreiungsruf Gottes. Es gibt im Alten Testament eine Bestimmung, die erinnert jüdische Menschen bis heute an diesen Befreiungsruf. Die Auslösung des Erstgeborenen. Ist euch das ein Begriff? Auslösung? Oder eher nicht? Ist uns fremd, oder? Steht in 2. Mose 13. Zunächst sagt Gott, heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten, alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh, das ist mein. Das heißt, der Erstgeborene gehört Gott. Er ist abzugeben. Er ist aus der Verfügungsgewalt der Eltern zu entlassen. Er steht für ihre Interessen und Zwecke nicht zur Verfügung. übrigens der Erstgeborene in einer Familie war vor der Zeit des goldenen Kalbs automatisch Priester. Jetzt frage ich mal, wer von den Brüdern hier ist Erstgeborener? 1, 2, 3, 4, 5, 6, na immerhin. Ihr werdet jetzt alle Priester zu der Zeit, automatisch. Ja. Da wird von den Eltern verlangt, gib dieses Kind weg. Löse dich von ihm, lass es frei. Wie würde uns das gehen mit unseren Kindern? Würden wir sagen, na ja gut, kein Problem, alles klar. Wird uns schwer fallen, oder? Und genau da, wo wir feststellen, das fällt uns schwer, da kommt die Auslösung in den Blick. 2. Mose 13, Vers 13 und andere Stellen. Beim Menschen aber sollst du alle Erstgeburt unter deinen Söhnen auslösen. Wie geht das ganz praktisch? Der Vater bringt seinen Sohn ab dem 31. Lebenstag zum Priester. Vor der Auslösung geschieht eine Opferhandlung und die wird auch so genannt, obwohl da keiner getötet wird. Opfer bedeutet ja nicht immer schlachten. Nach dem ursprünglichen Wortsinn bedeutet es darbringen, weggeben, in Gottes Hand geben. Die Opferhandlung besteht darin, dass der Vater das Kind vor den Priester hinlegt. Der Priester fragt, was ist dir lieber, mir deinen Sohn zu geben oder ihn auszulösen? Der Vater sagt natürlich, mein Sohn ist mir lieber. Und dann bezahlt er 5 Silberschekel und bekommt dann sein Kind zurück. Beachten wir den Zusammenhang. Wann wurde diese Bestimmung gegeben? In der Nacht, als die Israeliten aus Ägypten auszogen. Versklavten Menschen wurde das gesagt, die anderen Menschen ausgeliefert waren. Was ändert sich durch die Auslösung? Das Kind ist nach wie vor zu Hause. Aber das Bewusstsein der Eltern ändert sich. Sie wissen, eigentlich wäre dieses Kind jetzt gar nicht bei uns. Es wäre im Tempel als Priester. Es ist uns nur anvertraut. Es steht für unsere Zwecke, Interessen und Ziele nicht zur Verfügung. Um dieses Bewusstsein geht's. Ich habe mich so gefragt, ist die Auslösung heute überholt? Der Brauch vielleicht, aber die Bedeutung nicht. Auslösung heute bedeutet Auslösen aus dem Zwang, du musst meinen Vorstellungen folgen, du musst mein Werk fortführen, du musst meinen Weg gehen. Wisst ihr, wir brauchen die Auslösung heute. Im Kopf, die Auslösung unserer Kinder, damit wir sie freilassen können. Nochmal ganz kurz zurück zu Abraham. Gott wollte das Menschenopfer nicht und er hat es verhindert. Wie? Durch die erste Auslösung. Isaak wurde ausgelöst durch einen Schafbock. Nur durch diese Auslösung erhält Isaak die Chance, sein eigenes Leben zu führen. Leider verbunden mit einem schrecklichen Trauma. Diese erste Auslösung, war sie so wie später immer üblich? Nein, für Isaak nicht und für Abraham nicht. Eins war nämlich ganz anders. Abraham kann seinen Sohn nicht wieder mit nach Hause nehmen. Obwohl wir das dieser Geschichte ja manchmal unterstellen. Aber der Text sagt was anderes. So kehrte Abraham zurück. Nur Abraham. mit seinem Vater nach Hause geht Isaak nicht. Er kann sich von seinem Vater lösen, er kann seinen eigenen Weg gehen. Begegnet haben sich die beiden noch einmal, aber miteinander geredet, kein einziger Hinweis in der Bibel, kein Wort, kein Gespräch, nichts. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne. Des Lebensruf an uns wird niemals enden, wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde. Diese Geschichte ist eine Befreiungsgeschichte, eine Emanzipationsgeschichte. Ich frage dich, wo findest du dich da drin wieder? Vielleicht kommt dieses Lech-Lecha in deinem Leben ja auch vor. Wenn du dich fremdbestimmt fühlst, wenn du das Gefühl hast, ich werde gelebt, statt selber zu leben, wenn die Erwartungen anderer dich erdrücken, Lech-Lecha, geh zu dir, werde du selbst. Lech-Lecha, da wo du dich unterdrückt fühlst, aber auch da, wo du möglicherweise andere unterdrückst. Diese großartige Befreiungsgeschichte sagt uns, erwartet nicht von euren Kindern, dass sie eure Probleme lösen. Stülpt ihnen nicht euren Lebensentwurf über. Belastet eure Kinder nicht mit Dingen, die nur für eure Generation Gültigkeit haben. Schränkt sie nicht ein mit Dingen, die für sie überholt und nicht mehr zeitgemäß sind. Gebt sie frei. Gebt die Zukunft ab und legt sie in die Hände eurer Kinder. Gebt euren Kindern die Chance, ihre eigenen Wege zu gehen, aufzusteigen, Allah hochzukommen und fliegen zu lernen. Und was bedeutet Lech Lecha für die Kinder? Sie werden sich fragen, das, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, was davon empfinde ich als Last? Wovon will ich mich lösen? Und was ist mir dienlich? Was will ich bewahren? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Also los, mach dich auf, Lech Lecha.